NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Immer wieder gibt es Menschen, die christlich oder religionslos geboren, sich durch bestimmte Erlebnisse so tief in eine jüdische Identität hineindenken, dass sie schließlich überall als Juden auftreten. Manchmal inklusive erfundenem Holocaust-Schicksal der Familie. Der Buchautor Benjamin Wilkomirski alias Bruno Dösecker machte mit einer solchen gefälschten Identität 1998 weltweit Schlagzeilen. In dieser Richtung könnte auch die Geschichte von Wolfgang Seibert liegen, wenn sie auch wieder ganz anders ist. Der 1947 geborene Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde Pinneberg fühlt sich seit Jahrzehnten als Jude, ist aber nach Enthüllungen des Nachrichtenmagazins Spiegel von dieser Woche vermutlich keiner. Im Christentum ist es kein Problem, wenn jemand sich aus seinem Glauben heraus Christ nennt, auch wenn er nicht getauft ist. Aber Jüdin oder Jude ist man nun mal nur, wenn man eine jüdische Mutter hat oder vor einem ordentlichen Rabbinatsgericht, einem Beit Din, zum Judentum konvertiert ist. Die Spiegel-Redakteure waren nicht die Ersten, die die Wahrheit über Seibert herausfinden wollten. Dem NDR liegt ein Brief vor, den ein Mitglied der Pinneberger Gemeinde schon 2015 an das zuständige Rabbinatsgericht und an die Union progressiver Juden richtete. Darin heißt es:
Ich kenne Herrn Seibert noch aus einer Zeit, als er Hebräischunterricht nahm, um zum Judentum zu konvertieren. Dort erzählte er, dass er sich für die Konvertierung noch beschneiden lassen müsse, bis es plötzlich hieß, dass er nicht mehr zu konvertieren brauche, da er nun die Papiere seiner jüdischen Mutter aufgetan hätte. Hinzu kommt, dass er ständig von seiner Bar Mitzwa in der Frankfurter Gemeinde erzählt und von seinen orthodoxen Großeltern. Warum brauchte Herr Seibert noch eine Beschneidung für die Konvertierung, wenn er gleichzeitig von einer orthodoxen Bar Mitzwa erzählt?
Eine Bar Mitzwa ist eine Art jüdische Konfirmation für Jungen. Ohne Beschneidung ist sie undenkbar. Das Gemeindemitglied, das hier nicht genannt werden will, fragt schließlich, wer Wolfgang Seibert eigentlich sei und bittet das Beit Din, dem damals wie heute Rabbiner Henry G. Brandt vorsteht und dessen Sprecher Rabbiner Jonah Sievers ist, eindringlich um Prüfung des Falles. Beide standen unserer Sendung für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung. Walter Rothschild war von 2003 bis 2015 Rabbiner und dann Landesrabbiner in Schleswig-Holstein und für die Gemeinde in Pinneberg zuständig. Ich habe ihn gefragt, was ihn denn glauben ließ, dass Wolfgang Seibert jüdisch sei.
Am Anfang war er schon im Vorstand der Gemeinde. Ich bin angekommen, die Gemeinde existierte schon seit 1 oder 1,5 Jahren. Er wurde mich vorgestellt von der Landesvorsitzende, also von Herr Walter Blende in Bad Segeberg, als seine Freund, Kompagnon, sollte die Gemeinde in Pinneberg aufbauen. Ich sah eigentlich keinen Grund zu zweifeln, dass bestimmte Leute nicht sehr viel Hebräisch wissen oder andere Sachen nicht wissen, ist leider heutzutage auch keine Seltenheit. Er hat sich vorgestellt, wie er war. Wir hatten ein gutes Verhältnis. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Ich war sehr enttäuscht, als das zu Ende ging und war wirklich dann selber schockiert, als die Sachen kamen plötzlich 2015 ans Licht.
Was hatte Ihnen denn Herr Seibert vorgelegt? Denn Sie waren ja sozusagen aufgefordert, von allen in dieser jungen Gemeinde die Jüdischkeit zu überprüfen. Es gab viele Konvertiten.
Herr Kamen sagt nicht, ich möchte konvertieren, sondern: Hallo Herr Rabbiner, was machen wir für Gottesdienst nächste Woche? Also wir waren einfach so direkt auf diesem Niveau. Später dann, als ich dachte, wir brauchen mehr Informationen über alle unsere Mitglieder, nicht nur Herr Seibert, dann habe ich ihm gebeten, was hat er? Und er sagte, er hat eigentlich nichts, ist geboren worden als Jude, aber hat keine Papiere. Ich habe ihm dann vorgeschlagen, er soll doch dann durch einen Beit Din gehen. Und dann eines Tages ist er zu mir gekommen, hat doch ein Papier gefunden. Ich schaute das an, jüdische Gemeinde zu Frankfurt am Main. Wir bestätigen hiermit, Herr Seibert war von, ich habe das nicht vor meiner Nase, sagen wir 1972 bis irgendetwas, ein Mitglied. Und ich sagte, fein, steck das in die Akte, okay, machen wir weiter.
Die jüdische Gemeinde Frankfurt hat inzwischen bestätigt, dass sie die Bescheinigung von damals nicht in ihren Akten hat und dass sie auch nur eine Meldung des Bürgeramtes Frankfurt vorliegen hatte, dass Herr Seibert jüdisch sei. Sie selber hat nie irgendwas geprüft. Wolfgang Seibert war als Vizepräsident des Landesverbandes Ihr Vorgesetzter, Herr Rothschild. Mhm. 2015, als es zwischen Ihnen und dem Landesverband zum Bruch kam und Wolfgang Seibert Ihnen Hausverbot erteilte, unterstützten Sie dann sehr deutlich die Bemühungen des Gemeindemitglieds, das den zitierten Brief an das Beit Din schrieb und um Prüfung seiner Identität bat. Also Sie haben auch sich an das Beit Din gewendet. Wie hat das Rabbinatsgericht reagiert?
ziemlich barsch negativ. Sie wollten sich nicht einmischen, sie sehen das nur als ein Teil eines Rechtsstreites. Sie haben mich sogar verboten, diesen Fall an einen anderen Bedin zu nehmen. Ich war sehr enttäuscht.
Jetzt heißt es in manchen jüdischen Gremien, Sie hätten Seibert mit Infos, die er Ihnen im Vertrauen gegeben habe, quasi dem Spiegel zum Fraß vorgeworfen. Was sagen Sie dazu?
Ich würde es verneinen. Die Spiegel ist an mich angekommen. Als ich mit dieser Journalist getroffen habe, war ich total geschockt, was er schon über Herr Seibert herausgefunden hatte, recherchiert hatte. Und er wollte dann einfach Bestätigung von mir haben, hatte Gottesdienste gemacht und Ähnliches. Ich habe nichts verraten, das nicht schon bekannt war.
Soweit Rabbiner Walter Rothschild. Er war viele Jahre Landesrabbiner in Schleswig-Holstein. Mir haben in diesen Tagen mehrere Jüdinnen und Juden, die Wolfgang Seibert kennen, gesagt, dass die Informationen im Spiegel sie nicht oder nur zum Teil überrascht hätten. Ein ehemaliges Mitglied der Pinneberger Gemeinde, sie nennt sich für unsere Sendung Hanna Wassermann, ist sich ganz sicher, dass eine entscheidende Bescheinigung, die Seibert vorlegte, gefälscht war.
Er hat da ganz freimütig drüber gesprochen, dass er sich diese Papiere besorgt hat über einen Mann, der Zugang hat zu Stempeln und zu einem Archiv. Und dass man das ja auch heutzutage gar nicht mehr nachprüfen kann, weil ganz viele Dokumente mittlerweile verbrannt sind, vernichtet wurden. Und von daher war für ihn das irgendwie der plausibelste Weg, seine Jüdischkeit zu beweisen.
Für Hanna Wassermann war das kein Anlass, an Seiberts Jüdischkeit zu zweifeln. Nach dem Holocaust und erst recht mit der jüdischen Einwanderung aus den GUS-Staaten habe es so viele Menschen gegeben, die keine Papiere mehr hatten und deren Jüdischkeit nur so ungefähr klar oder auch sehr fraglich war. Sie wunderte sich über das, was Seibert von sich erzählte, aber da sie seine Arbeit sehr geschätzt habe und bis heute schätze, habe sie das nicht so ernst und wichtig genommen.
Herr Seibert ist tatsächlich ein ganz wundervoller Geschichtenerzähler. Zuerst war es noch so, dass sein Bruder nicht jüdisch ist und seine Familie nicht jüdisch ist. Im Laufe der Jahre wandelte sich diese Geschichte, bis er tatsächlich ein Kind jüdischer Großeltern war, der bei seinen Großeltern aufgewachsen ist. Also es wurde immer noch mal eine Spur jüdischer und es wurde immer noch mal eine Spur intensiver, so in der Art.
Auch die Lehrerin Verena Menn hat mehrere Jahre mit Wolfgang Seibert in der Pinneberger Gemeinde gut und gerne zusammengearbeitet. Seine Geschichten fand sie seltsam, aber wie Hanna Wassermann eigentlich harmlos. Ich begriff damals die Dimension nicht, sagt sie. Sie verließ die Gemeinde wegen eines Umzugs und ist schockiert, dass Seibert im Laufe der Jahre auch nach außen als Sohn oder Enkel von Holocaust-Überlebenden auftrat. Das sei ein Schlag ins Gesicht all derer, die wirklich diesen Horror durchlitten hätten oder auch ihrer Kinder und Enkel. Dass er früher offenbar Menschen um Geld betrogen hat, hat sie schockiert. Sie hatte in der jüdischen Gemeinde nie den Eindruck, dass Seibert, der sehr bescheiden lebt, sich privat bereichern könnte. Jetzt stellt sie sich Fragen.
Wenn ich das jetzt so lese, was der Spiegel recherchiert hat und wo ich davon ausgehe, dass das wirklich sehr sauber recherchiert ist, dann frage ich mich natürlich, ob das auch ein Grund war, in dieser Gemeinde zu sein. Weil die Finanzen werden nicht kontrolliert von außen in den jüdischen Gemeinden. Dass es sicherlich möglich ist, das jahrelang unbemerkt zu machen, wenn auch da niemand sonst, also auch der Landesverband, ihm nicht auf die Finger guckt.
Für Verena Menn ist heute vor allem die Frage, warum erst der Spiegel kommen musste, um all das aufzudecken. Die Verantwortlichen müssten systematisch weggeschaut haben, sagt sie, auch 2015, als der Brief an das Rabbinatsgericht und die Union progressiver Juden ging.
Ich bin sehr enttäuscht, ich bin vor allem auch sehr empört, dass er mit seinen Geschichten so viele Menschen da getäuscht hat. Was mich noch mehr empört ist aber, dass, also das ist ja schon eine ganze Weile bekannt, dieser Brief ist bekannt, ist auch dem Landesvorsitzenden, Herrn Blender, bekannt, dass diesen Vorwürfen nie nachgegangen worden ist. Und das erschüttert mich sehr. Also das verstehe ich auch nicht.
Stimmen zu dem Skandal um Wolfgang Seibert und nun der Nachrichtenüberblick.
Der Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde Pinneberg, Wolfgang Seibert, hat seine Ämter in der Gemeinde und im schleswig-holsteinischen Landesverband mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Das teilte der Landesverband am Nachmittag in einer Pressemeldung mit. Seibert wolle mit diesem Schritt weiteren Schaden von der Gemeinde abwenden, hieß es. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte Seibert vorgeworfen, seine jüdische Identität vorgetäuscht zu haben. Dokumente aus städtischen und kirchlichen Archiven der Stadt Frankfurt am Main würden belegen, dass Seiberts Familie seit Generationen evangelisch sei. Auch Seiberts Aussage, dass seine Mutter und seine Großeltern Holocaust-Überlebende seien, sei frei erfunden, so der Spiegel weiter. Seibert selbst bestreitet die Vorwürfe. In dem Artikel werde über die Religionszugehörigkeit der leiblichen Eltern berichtet, nicht jedoch von der Religionszugehörigkeit seiner Pflegeeltern, die jüdisch gewesen seien. Es läge eine nicht angezweifelte Bestätigung der jüdischen Gemeinde Frankfurt vor, aus der sich ergebe, dass Seibert von 1972 bis 1982 Mitglied der jüdischen Gemeinde gewesen sei, teilten seine Anwälte mit. Zudem sei sein jüdischer Status mehrfach überprüft und bestätigt worden, zuletzt 2016. Übergriffe und Beleidigungen gegen Juden in Hannover sollen in Zukunft dokumentiert werden. Das fordert ein Expertenkreis, der im Auftrag des Rats der Stadt Vorschläge für eine Offensive gegen Antisemitismus erarbeitet hat. Angehörige der jüdischen Gemeinden in Hannover erleben seit rund 2 Jahren eine Zunahme feindseligen Verhaltens wie Pöbeleien auf offener Straße oder Hassmails. In der Dokumentationsstelle sollen Betroffene und auch andere Bürger antisemitische Beleidigungen und Angriffe melden können. Die evangelischen Kirchen in Niedersachsen wollen den Reformationstag als neuen Feiertag unter anderem zum Dialog mit dem Judentum nutzen. Landesbischof Ralf Meister aus Hannover diskutiert am Abend des 30. Oktober mit Rabbiner Gabor Lengiel in der Marktkirche über judenfeindliche Äußerungen des Reformators Martin Luther. Die evangelisch-reformierte Kirche hat Rabbinerin Ulrike Offenberg eingeladen. Sie spricht ebenfalls am Vorabend des Feiertags im Kloster Frenswegen bei Nordhorn über die heutigen Erwartungen von Jüdinnen und Juden an die christlichen Kirchen. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jonathan Magonet aus London.
Die hebräische Bibel enthält sehr unterschiedliche Texte. Erzählungen, Poesie, Gesetze, Geschichte, Prophezeiungen. Deshalb müssen wir beim Lesen eines Bibeltextes nach einem passenden Schlüssel suchen, der uns die Bedeutung dieser speziellen Art zu schreiben eröffnet. Manchmal ist das sehr einfach, und selbst bei der Übersetzung in eine andere Sprache können die wichtigsten Gedanken vermittelt werden. Aber besonders dann, wenn wir es mit biblischen Geschichten zu tun haben, ist es hilfreich, die literarischen Techniken zu verstehen, die der Erzähler verwendet hat. So kann die Wiederholung bestimmter Schlüsselwörter helfen, die Gedanken, die sich hinter der Geschichte verbergen, miteinander zu verbinden. Aber diese Verbindung kann verloren gehen, wenn in der Übersetzung jedes Mal unterschiedliche Wörter benutzt werden. Die Tora-Lesung dieser Woche aus Genesis 18 beginnt mit einem guten Beispiel einer literarischen Technik, die wir versuchen müssen zu verstehen. Es geht um Abraham und die Lesung beginnt folgendermaßen. Und der Herr erschien ihm bei dem Terebinthen von Mamre, als er in der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, 3 Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich bis zur Erde. Abraham lädt die 3 Männer in sein Zelt ein und bietet ihnen zu trinken und zu essen an. Das Problem ist, dass die Geschichte damit begann, dass der Herr zu Abraham kam. Aber von nun an geht es nur noch um 3 Männer, die eine Mahlzeit mit ihm einnehmen. Während des Essens wird einer der Männer Abraham mitteilen, dass seine Frau Sarah ein Kind bekommen wird. Das also scheint die Botschaft zu sein, die der Herr überbringen will. Aber wen genau hat Abraham getroffen? Den Herrn oder lediglich 3 Reisende? Der Erzähler gibt uns einen Hinweis mit dem Eröffnungssatz, einem, der einigemal auch an anderen Stellen der Bibel benutzt wird. Der erste Satz, der Herr erschien ihm, verwendet das hebräische Verb ra'ah, sehen. Nutzt jedoch die Passivform des Verbes, gesehen werden oder erscheinen. Das ist die objektive Information, die uns, den Lesern, gegeben wird, damit wir wissen, was passiert, dass der Herr, Abraham, erscheinen wird. aber im nächsten Satz gibt es drei unterschiedliche Begriffe, um auszudrücken, was Abrahams persönlicher und subjektiver Eindruck ein und desselben Ereignisses ist. Es beginnt mit »Er erhob seine Augen und sah«. Dasselbe hebräische Wort »ra'ah« »sehen«, aber diesmal in der aktiven Form. Das nächste Wort, auf Deutsch »sia«, ist im Hebräischen jedoch ein komplett anderes Wort. Es lautet »hineh« und wird in der hebräischen Bibel gebraucht, wenn der Leser in die persönliche Situation eines Charakters der Geschichte versetzt werden soll. Wir teilen mit Abraham, wie er aufblickt und etwas sieht, das seine Aufmerksamkeit erregt, als ob wir durch seine Augen sehen würden, was er gerade erlebt. Abraham sieht lediglich diese drei Reisenden und weiß nicht, dass ihm durch sie Gott erscheint. Seine Gastfreundschaft bringt ihn dazu, diese drei müden Reisenden einzuladen, sich im Schatten auszuruhen und seine Gastfreundschaft zu genießen. Erst später in der Geschichte, als zwei der Männer bereits wieder aufgebrochen sind auf ihrem Weg nach Sodom, spricht der Herr direkt zu Abraham. Da erkennt Abraham, dass er die ganze Zeit mit Gott gesprochen hat. Die Geschichte enthält zwei Perspektiven auf dasselbe Ereignis. Die objektive Information für den Leser, dass der Herr anwesend ist, und die subjektive Erfahrung der Hauptperson. Diese literarische Technik wird genutzt, um die Herausforderung einer göttlichen Offenbarung zu verstärken. Ab welchem Punkt erkennen Menschen die Anwesenheit Gottes in einem alltäglichen Zusammentreffen? Wir sind nicht Abraham. Aber jedes Zusammentreffen mit einer anderen Person kann eine wichtige Botschaft für uns enthalten, wenn wir offen und sensibel dafür sind, das zu erkennen. Leider haben wir keinen Erzähler, der uns über die Schulter schaut und uns sagt, dass wir in diesem Treffen tatsächlich gerade Gott begegnen. Es liegt also an uns, unsere Augen und Herzen offen zu halten.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Jonathan Magonet aus London.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.